Detektor FM. Zurück zum Thema.
Egal, wo wir gerade hinschauen, ob nach Dresden zu Pegida, nach Frankreich zu Le Pen oder zu Trump, der einen Einreisestopp für Muslime will, der Islam scheint das Feindbild Nummer eins zu sein. Dabei wird praktisch gar nicht differenziert. Oft wird Islam mit Islamismus und mit Terror gleichgesetzt. Die Diskussion ist entsprechend emotional, teilweise aggressiv. Es wird aber zum Glück auch noch sachlich diskutiert über dieses Thema, so wie kürzlich in der Akademie der Wissenschaften hier in Leipzig. Leitfrage dort: Kann, darf, sollte man Angst vor dem Islam haben? Meine Kollegin Eva Morlang hat die Diskussion verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Eva.
Hallo.
Womit genau hat sich das Podium denn beschäftigt?
Der Titel war eigentlich ziemlich allgemein: Offenes Land, offene Fragen. Und es ging dann vor allem darum, was man von Seiten der Wissenschaft darüber weiß, wo fremdenfeindliches Gedankengut überhaupt herkommt. Ängste gegenüber dem Islam, waren die schon immer da, sind die neu? Und es ging eben auch viel aus religionswissenschaftlicher Perspektive um den Islam. Da war als Expertin die Islamwissenschaftlerin Anja Pistor-Hatam aus Kiel eingeladen. Sie hat vor allem kritisiert, dass die meisten zu wenig über die Religion Islam wissen und begrifflich auch vieles durcheinander werfen.
Ein Missverständnis beruht zum Beispiel darauf, dass man den Islam gleichsetzt mit Terrorismus, mit Krieg, mit Bürgerkrieg, mit Fanatismus und häufig wenig darüber informiert ist, was den Islam eigentlich ausmacht, was die Glaubensgrundsätze sind. Wir sprechen in der Islamwissenschaft eher im Plural von den Islamen, weil es so viele unterschiedliche Ausprägungen gibt. Gelebten Islam, es gibt den mystischen Islam, es gibt den Islamismus, der noch nicht unbedingt terroristisch ist, es gibt den Salafismus, der ursprünglich auch nicht gewalttätig ist, und dann gibt es aber auch den gewalttätigenden terroristischen Islamismus. Und alle diese Spielarten finden sich auch in Deutschland.
Sie sagt aber auch ganz klar, dass man den Islam auch nicht aus der Kritik nehmen darf. Und dass man eben doch Stellung beziehen muss, wenn sich Extremisten auf den Islam berufen.
Von Muslimen und Musliminnen wird dann häufig gesagt, also wenn es zum Beispiel um den Islamischen Staat geht, um unterschiedliche Formen von Terrorismus, das hat mit dem Islam alles nichts zu tun. Das stimmt nicht. Das ist tatsächlich Apologetik. Also einfach zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Islam bedeutet Friede, was auch nicht stimmt, weil das Wort nicht Friede bedeutet, sondern Unterwerfung unter den Willen Gottes, auch wenn es dieselbe Wurzel hat wie Salam, also Friede. Berufen sich die Anhänger des sogenannten Islamischen Staates, wie auch andere gewaltbereite Islamisten, auf den Koran. Und das Problem ist, dass sie im Koran Verse finden, die sie einfach dann so anwenden, wie sie da stehen. Es gibt aber im Islam, wie in jeder anderen Religion, auch eine Exegese. Das heißt, man interpretiert die Offenbarungsschrift. Und das ist nach dem Tod Mohammeds von seinem Todeszeitpunkt bis heute immer passiert.
Für mich klingt das jetzt so ein bisschen, zugespitzt gesagt, so, als würden viele Menschen einfach nur offensichtlich zu wenig über den Islam wissen. Ist das der einzige Grund, dass so viele Menschen Angst zu haben scheinen? Denn das wäre ja an und für sich leicht zu lösen.
Darauf hat der Religionssoziologe Gerd Pickel eine Antwort gegeben, die so in die Richtung geht, was ich auch intuitiv sagen würde: Wenn man die Menschen erstmal kennenlernt, hat man auch keine Angst mehr vor ihnen.
Also wie wir in verschiedensten Studien, das ist relativ konsistent, feststellen können, ist in der Tat so, dass Kontakte, natürlich gibt es bestimmte Kontaktformen, die erfolgreicher sind und manche sind nicht ganz so erfolgreich, es kommt immer darauf an, was freiwillig und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Kontakte immer hilfreich sind. Ich glaube, ganz zentral an diesem Punkt ist, dass in Kontakten eine Normalitätsannahme entsteht, also die Normalität des anderen. Das ist gerade in dem Fall, über den wir reden, besonders wichtig, weil diese Projektion, über die gesprochen wurde, ich hatte das ja anfangs gesagt, eben eine Projektion ist, die durch Fremdheit geprägt ist, durch eine Zuschreibung von Gefahr geprägt ist. Also das ist ein gefährlicher, wo da muss ich Angst haben. Ich verstehe den auch nicht. Und die auch natürlich durch eine Überlegung von Antimodernität geprägt ist. Das wurde 2010 in der Münsteraner Studie ziemlich deutlich, dass diese Stereotypen zugeschrieben werden. Und in dem Moment, wo ich solche Zuschreibungen habe und habe aber Kontakt und sehe, naja, der ist jetzt gar nicht so, der ist nicht viel gefährlicher als ich, sage ich jetzt mal, dann ist diese Normalität etwas, was natürlich, sagen wir mal, Bedrohungen herausnimmt. Und ein zentraler Punkt ist ja eben genau, dass der Islam als bedrohlich wahrgenommen wird. Wir haben in dem Religionsmonitor seit 2013 ziemlich stabil eine Bedrohungswahrnehmung, also sich bedroht vom Islam fühlt, ist über 50% in der Bevölkerung. Und das ist auch, ich will es jetzt nicht verraten, weil die 16er Daten sind noch nicht raus, aber es hat sich nicht sehr viel geändert an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, wirklich ein zentraler Punkt, wenn man es betrachtet. Und jetzt der zweite Punkt vielleicht, was auch wichtig ist, sie brauchen in der Tat eben keinen Kontakt, um jemanden nicht zu mögen oder sich bedroht zu fühlen. Denn sie haben ja in den Medien gesehen, dass die gefährlich sind. Also wenn wer die Tagesschau angestellt hat oder noch schlimmer, so Menschen wie ich, die ab und zu so Push-Meldungen kriegen von irgendwelchen Nachrichtendiensten, wenn sie da reinschauen, sind sie verloren. Also gerade bei der Darstellung von Muslimen haben wir über 70% Negativmeldungen und dann so 20%, die man vielleicht neutral bezeichnen kann. Damit sehen Sie, dass die Positivmeldungen nicht besonders viel übrig bleiben. Wenn Sie dieses Bild haben und haben sonst keinen Kontakt, dann ist es relativ klar, mit welchem Problem wir es an der Stelle zu tun haben.
Und es sagten in diesem Religionsmonitor eben nur 4% der Befragten, dass sie keine Vorstellung haben, ob Muslime nun bedrohlich sind oder nicht. Anders gesprochen, 96% der Leute leisten sich eine Meinung über Muslime, obwohl sie eben teilweise nicht mal Kontakt zu welchen haben.
Und wir haben ja gerade schon gehört, dass da gerade die Medienberichterstattung natürlich eine große Rolle spielt. Das, ich glaube, das wichtigste Phänomen, was wir da in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, war natürlich die Silvesternacht in Köln.
Ja, genau. Das Beispiel wurde natürlich auch angesprochen, worauf Frau Pistor-Hatam eben sagte, man muss diese Sorgen ernst nehmen und sie selber hört sich auch oft in Diskussionsveranstaltungen Bedenken von Bürgern an. Und da hat sie zum Beispiel Folgendes erzählt.
Es sind wieder neue Gruppen da, bedeuten viele, vor allen Dingen junge Männer, denn die Frauen und Kinder bleiben ja häufig auf der Strecke, wie wir wissen. Sind die eine Bedrohung für Gleichstellung? Oder dass Schwulen und Lesbe sagen, ja, was ist mit dem, was wir erreicht haben? Jetzt kommen plötzlich Muslime aus Ländern, die, bei denen sowas alles nicht funktioniert und was bedeutet das für uns? Da gibt es ganz viele Ängste und ich finde es sehr wichtig, dass man das hört und auch anspricht. Also zu sagen, das stimmt alles nicht, wäre ja auch falsch. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, haben wir es mit einer homogenen Gruppe von Menschen zu tun, die nach Deutschland kommen, oder sind das Individuen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen? Und das sind sie und deswegen sind natürlich die Einzelgeschichten dann auch immer hilfreich. Die können aber so oder so sein und die Frage ist, was macht man denn damit und wo setzt man auch Grenzen?
Ja, beim Stichwort Grenze bin ich dann ganz schnell bei Donald Trump. Was seine Wahl betrifft, wurde ja oft geredet von den Angry White Men, die ihn vor allem gewählt haben sollen. Abgehängte, beruflich benachteiligte Männer mit Angst vor dem sozialen Abstieg. So einfach ist der Zusammenhang aber nicht, sagt der Rechtsextremismusforscher Oliver Decker, der auch einer der Autoren der Mitte-Studien ist.
Einen unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen eigener sozialer Lage und der politischen Einstellung existiert so nicht. Interessanterweise gibt es zwar international durchaus in anderen Ländern einen Hinweis darauf, dass Radikalisierung und Infragestellung des politischen Systems mit einer rechten Ausrichtung, mit der eigenen sozialen Lage zusammenhängt. In der Bundesrepublik Deutschland spielt die Wirtschaft eine Rolle, aber mehr die gesamtgesellschaftliche.
Ja, das fand ich ganz interessant. Also in Deutschland sieht man fremdenfeindliche rechte Gesinnungen eher dann, wenn die Menschen wahrnehmen, dass es der Wirtschaft insgesamt nicht so gut geht. Also sie denken gar nicht so sehr an ihren eigenen Wohlstand, an ihren eigenen Job, sondern an die gesamte Nation und wollen anscheinend Teil einer starken Nation mit einer starken Wirtschaft sein.
Soziologen sprechen ja vor allem noch von Globalisierung, Individualisierung als den großen Trends, den großen Richtungen. Spielt da nationale Identität wirklich noch so eine Rolle?
Ja, das haben die Sozialwissenschaftler eben auch gesagt. Das wird oft unterschätzt, dass die nationale Kollektivität und das Bewusstsein dafür eben doch noch eine erhebliche Rolle spielt bei vielen Menschen. Und Kollektivität macht sich eben meistens fest über den anderen, von dem man sich als Gruppe abgrenzt. Und ja, das ist dann für viele eben der Islam als eine homogene Gruppe.
Die ja gar nicht so homogen ist, wie wir gerade gehört haben. Meine Kollegin Eva Morlang war das im Gespräch über Angst vor dem Islam. Sie hat dazu eine Diskussionsveranstaltung verfolgt mit dem Titel Offenes Land, offene Fragen. Und die gesamte Diskussion zu dem Thema, die können Sie nachhören auf detektor.fm. Dankeschön, Eva, für die Zusammenfassung.
Danke dir.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.